Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Vor Weihnachtszeit, die Weihnachtszeit ist auch die Zeit von den Adventskalender und an der Weihnacht nachher mit den Geschenken, die man angeht, wo man etwas von dem Geschenk, das Gott uns gemacht hat, darf ich sagen, ein bisschen einfach daran erinnert wird, mit dem, was wir auch kopieren oder machen. Und ich habe mir dort die Frage gestellt, wenn wir Milliardäre wären, oder du wärst ein Milliardär, was würdest du dir jetzt auf die Weihnacht wünschen? Respektive, ich muss es anders formulieren, was würdest du dir wahrscheinlich auf die Weihnacht kaufen? Du würdest es ja nicht gross wünschen, du würdest dir das gerade besorgen, was du willst. Jetzt möchte ich aber die Frage umkehren und die Frage stellen, was macht Gott? Ihm gehört alles. Er hat ein unendliches Vermögen, ein unüberblickbarer Reichtum. Er ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Und auch dies und mein Geld ist eigentlich ihm. Wir sind nur Verwalter da unten. Und jetzt, was wünscht er sich oder was macht er? Und das ist für mich interessant, wenn man den ersten Vers anschaut, sehen wir etwas von dem, was da durchkommt. Es steht da: Im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in die Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt. Also Gott geht immer der umgekehrte Weg, wie das wir Menschen gehen. Wir Menschen versuchen immer von unten nach oben zu gehen und immer höher hoch, nochmal ein Leiterli auf oder nochmal eine Sprosse hoch. Und Gott ist der Weg von oben nach unten gegangen. Und an der Weihnacht kommt das ganz immens stark führen, wie er die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat, wie er Mensch geworden ist, wie er als Säugling nachher in eine Wiege gekleidet worden ist, er hat Muttermilch bekommen, er ist gestillt worden, gewickelt worden, er musste die Sprache lernen, er ist aufgewachsen wie unsere Kinder auch. Wenn wir uns das vorstellen, die Erniedrigung, die da Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, auf sich genommen hat, um im Endeffekt uns zu erlösen, um uns in den Plan zu nehmen, in den Heilsplan hinein. Und jetzt ist es für mich interessant, woher hat ihn Gott geschickt? Woher ist der Engel gegangen mit dieser Botschaft? Es steht da im 26. Vers, im ersten Vers, den man gelesen hat, in das Dörfli Nazareth. Das Dörfli Nazareth hat zur damaligen Zeit ungefähr 200 Einwohner gehabt. Das meiste war Landwirtschaft. Und aber der Herr Jesus und sein Elternhaus, das waren Zimmerleute, also Hölzige, können wir sagen, aber eigentlich alles Handwerker. Und jetzt könnt ihr ins Alte Testament schauen, ihr könnt in die Apokryphen schauen, ihr könnt in Talmud schauen, in der Klärung und so weiter. Und Nazareth wird nicht einmal erwähnt. Das ist ein Dorf, das hat in der Bibel keine Erwähnung gefunden. Und jetzt schickt Gott seinen Sohn in ein Dörfli, wo in der Bibel so nicht erwähnt worden ist. Auch da tut Gott wieder einen Weg gehen, wo wir sagen müssen, was soll das? Aber genau gerade so Geschichten und so Begebenheiten geben uns, dir und mir, immens Mut. Vielleicht bist du auch so ein Nobody, ein Niemand, der von niemandem herkommt und so weiter. Du kannst nicht auf eine grosse Abstammung zählen und so weiter. Du hast manches einfach, wo in deinem Leben jetzt nicht auf der Sonnenseite war. Und genau bei dir und mit dir will der Herr Jesus auch sein Reich bauen. Er hat das bis heute gleich gemacht. Er tut immer, was nichts ist vor der Welt. Das hat Gott erwählt, wenn er es im 1. Korintherbrief 1 sagt, damit er zunichte mache, was etwas ist vor der Welt. Und von dem her sieht er für uns auch die Weihnachtsgeschichte und gerade das mit der Maria darf uns immens Mut machen, Zuversicht geben, Hoffnung geben. Jetzt habe ich gesagt, Nazareth wird nicht erwähnt und jetzt hat die einen ein Problem, die das Neue Testament ein bisschen besser kennen. Denn in Matthäus 2, 23 steht, und er kam und wohnte in einer Stadt mit namens Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten. Das ist ja Jesaja-Stelle. Und jetzt haben wir einen Konflikt. Jetzt habe ich gesagt, das kommt nie vor. Und jetzt hat der Prophet gleich irgendwie so etwas so gesagt in dieser Richtung. Und das ist sehr interessant, es ist die Stelle im Jesaja 11, 1, wo steht, es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel wird Frucht bringen. Und Zweig tut im Hebräischen Netzer, ist das übersetzt. Und jetzt daraus ist nachher das Nazareth gekommen. Also der Name ist versteckt in einer Prophetie im Alten Testament, aber als Dorfname ist er nicht erwähnt. Jetzt, warum steht da in einer Stadt namens Nazareth? Das ist von meiner Seite her nur eine Vermutung, weil in diesem Dörfli auch eine Synagoge war und damit hat sie einen gewissen Stadtcharakter bekommen, weil sie dort zusammengekommen sind, auch für den damaligen Gottesdienst. Also Gott nimmt jetzt da jemanden raus, aus einem Dorf raus, der nicht erwähnt ist, und aus einer Familie raus, wo wir eigentlich schon auch nichts wissen von ihr. Maria, haben ihre Eltern noch gelebt? Was war mit ihnen gewesen? Wo sind sie gewesen? Was wir einfach wissen von ihr und von ihrem Zukünftigen, dass sie mausarm waren. Dann, als sie den Herr Jesus nachher im 33. im Tempel dargebracht haben, hätten sie ja ein Opfer bringen sollen. Und normalerweise war das ein Lamm gewesen. Und dann war im Alten Testament geregelt gewesen, dass sozial Schwache das Veto überbringen können, wenn sie kein Lamm vermögen. Und dem Herr Jesus, seine Eltern, haben das benutzt und haben das Veto überbracht bei der Darbringung von ihm. Also müssen wir sagen, auch dort wieder hat ein Gott in eine Familie einlassen, geboren werden, wo der Franken müssen drehen, wo nichts im Überfluss war, wo Armut dort war. Jetzt ist für mich interessant, wo der Engel zu ihr gekommen ist und bei ihr in die Wohnung gekommen ist, sei dir zu ihr, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Und dann steht, sie sind verschrocken, aber nicht von der Erscheinung vom Engel, sondern von dem, was er gesagt hat. Warum das? Mir gefällt das. Da wird nicht etwas Falsches zum Zentrum gemacht. Wir laufen immer wieder Gefahr in der heutigen Zeit, dass wir auf einmal das Werkzeug in den Mittelpunkt stellen und die Botschaft an den Rand raus tun. Und bei ihr sehen wir schon bereits, sie hat das Werkzeug einfach so lassen, wie es war, aber das hat sie nicht sehr tief bewegt, aber die Botschaft hat sie bewegt. Die ist ihr nie gefahren. Und Gott möge schenken, auch in unserer Zeit bei uns, dass wir immer wieder auch von der Botschaft berührt werden und nicht vom Verkündiger oder vom Werkzeug, das sich hier brauchen lässt. Da sehen wir wieder bei ihr etwas, wie sie einfach eine geistliche, eine schöne Haltung hatte. Ich kann es auch ein gewisses erklären, oder ich vermute, können das erklären, warum dass der Engel sie nicht gerade zu den Schuhen ausgelupft hat und sie nicht in ein spontanes Halleluja oder in einen Lobpreis eingestiegen ist. Sie hat die Engelgeschichte, hat sie kennt. Sie hat das Alte Testament gut kennt, das junge Mädchen. Wie alt war sie? Sicher 12, das Maximum 16. Der Fruchtenbaum, Arnold Fruchtenbaum, ein messianisch gläubiger Jude, er tut sie mit 12 einstufen. Und die älteste Auslegung, die ich gehört habe, ist 16. Also sie wird dort zwischen denen sein. In der Regel sind sie dann versprochen worden, das ist abgemacht worden, verlobt worden. Aber Kontakt haben die nicht miteinander gehabt. Die haben einander nicht geküsst, wenn die einander begegnet sind. Die haben einander nicht berührt. Das war ein Jahr lang einfach eine heilige Distanz gewesen. Und nach einem Jahr sind sie daher eingegangen. Und Maria war jetzt auf dem Weg gewesen. Sie ist dem Josef versprochen worden, ist aber nicht bei ihm gewohnt. Und jetzt kommt der Engel und tut ihr den Gruß sagen. Jetzt bei den Engeln, im 1. Mose, bereits im 3. Kapitel, sehen wir, dass dort ein Engel erschienen ist bei Adam und Eva, wo sie zum Garten Eden raus haben müssen. Und dann hat er den Garten bewacht, dass sie nicht wieder zurück sind und vom Baum vom Leben essen. Dann beim Abraham, er hatte ein paar Engelserscheinungen gehabt, unter anderem 1. Mose 22, wo auch eine Engelserscheinung uns beschrieben ist. Nachher Josua, Gideon und jetzt könnten wir das Alte Testament durchgehen, immer wieder Engelserscheinungen. Ich will noch eine letzte erwähnen, beim assyrischen Heer, 2. Könige 19, wo ein Engel Gottes in einer Nacht 185'000 vom assyrischen Heer vernichtet hat. Also die Engel hatten Gewalt, die hatten Macht. Und Maria hat die Geschichte gekannt. Und darum ist das vom Engel ist für sie nicht der Weg außergewöhnlich gewesen. Aber jetzt Botschaft. Wo der Engel ihr sagt, sei gegrüßt, du Begnadete und du Gesegnete. Haben wir im Neuen Testament nicht den gleichen Gruß? Wenn wir Epheser 1, Vers 6 anschauen, ist dort für uns etwas ganz Ähnliches. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Also auch wir sind Begnadete im Geliebten vom Herrn Jesus Christus und in ihm Geliebte. Nehmen wir den Gruß mit in den Alltag. Sind wir uns das bewusst, dass wir von Gott auserwählt sind, auserlesen, begnadet und geliebt? Und wenn wir mit dieser Perspektive in den Alltag hingehen, auch wenn es um uns herum ein Ghetto ist, manchmal unsauber läuft, manchmal nicht gut läuft, dürfen wir uns an dem immer wieder freuen. Wir sind Geliebte vom Herrn Jesus. Wir sind von ihm Begnadete. Und wir wollen uns daran freuen, wir wollen uns in seinem Dienst wissen. Und jetzt fährt er noch weiter, sie ist verschrocken über die Worte, sie hat Angst gehabt und dann sagt er im Vers 30 zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Das ist der Weihnachtsgruß, das ist die Weihnachtsbotschaft. Im Lukas-Evangelium allein kommt 7-mal das Sätzchen vor, fürchte dich nicht. Einmal schon vorher in einem Zusammenhang. Und jetzt da kommt es vor. Dann an der Weihnacht selber bei den Hirten, wo der Engel dort innen sagt, fürchtet euch nicht, euch ist der Heiland geboren, der Messias. Dann im 5. Kapitel, bei einem schweren Dienst, bei einem Auftrag, fürchte dich nicht. In schwerer Bedrängnis im 8. Kapitel. Betreffst der tägliche Bedürfnis im 12. Kapitel. Und dann am Schluss noch im 12. Kapitel, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Immer wieder der Aufruf, hab keine Angst. Ich bin mit dir. Ich habe dich in der Hand. Ich führe dich. Ist das nicht schön? Auch gerade in der heutigen Zeit, wo manches immer mehr ins Wanken kommt, wo Werte, die gestern noch gegolten haben und immer gegolten haben, jetzt auf einmal alles über Bord geworfen wird. Es gilt nicht mehr. Man weiss nicht mehr, wo man sich orientieren will und wo heben. Und jetzt da die Zusage, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, oder da sagt er, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Eine wunderbare Ermutigung, eine wunderbare Zusage. Und die möchte ich heute Morgen, auch in dieser Adventszeit, jedem weitergeben. Hab keine Angst, der Herr Jesus ist bei uns. Und er will uns führen. Er hat mit uns ein wunderbares Ziel im Auge. Und wir wollen mit ihm auf das Ziel zugehen. Also der Engel ist gekommen, in das nirgendwo hingegangen, zu einer Person, die keinen Namen hatte, unscheinbar war, wo wir über ihr älteres Haus eigentlich nichts wissen. Und jetzt geht er mit so einer gewaltigen Botschaft und auch mit dem gewaltigen Auftrag geht er zu ihr. Er sagt nämlich ihr, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und sollst ihm den Namen Jesus geben. Ist sie jetzt so in ein Freudekühlchen gekommen? mit dieser Botschaft? Wissen wir, was die Botschaft für das junge Mädchen, für die Jungfrau bedeutet hat? Das Todesurteil. Im Alten Testament, und wir sind noch im Alten Testament, ist eine Unverheiratete, die fremdgegangen ist, ist gesteinigt worden. Und jetzt kommt der Engel zu ihr und sagt, du bist begnadet, du wirst schwanger werden. Und dann hat sie schon das Problem. Sie sagt dann nachher, ich weiss von keinem Mann. Sie hat mit dem Josef noch keinen Kontakt gehabt, das war super. Das heisst, sie kann das aufrichtig sagen. Aber nicht nur allenfalls Todesurteil, auch ihre Ehre hat sie auf den Altar gelegt. Denn ihre Ehre war ruiniert. Wenn eine unverheiratet schwanger wird, ist das nicht sauber gelaufen. Und sie ist bei der Gesellschaft, bei der jüdischen Gesellschaft, ist sie ausgestoßen worden. Was ist das für eine Botschaft? Ich weiss noch, wo unsere Kinder so waren, die Sonntagsschule, und dann etwa so ein Weihnachtsspiel oder etwas gegeben, und dann hat immer jedes die Maria spielen. Immer die Maria. Ich darf nur ein Engel sein oder ich darf nur ein Hirte sein. Und es haben doch alle Mädchen Maria spielen. Und ich müsste sagen, eigentlich müssten wir auch den Kindern ein bisschen die tiefere Bedeutung noch zeigen, was das mit sich gebracht hat, Maria sein. Was von ihr erwartet worden ist. Was jetzt der Engel, der zu ihr gekommen ist, der Engel Gabriel, ihr zugemutet hat in dieser Nachfolge. Sind wir uns das bewusst? Und es hat mich beschämt, wenn ich die Geschichte lese, und es tut mich immer wieder beschämen, wie schnell sage ich und gebe die Ausrede, das geht mir jetzt zu weit. Oder das kannst du von mir nicht erwarten. Das können wir auch Gott sagen. Er gibt dir einen Auftrag und sagst, nein, das ist jetzt eine Zumutung. Das ist der falsche Moment, den Auftrag muss man jetzt nicht geben. Da kannst du einen anderen berufen für den Auftrag, der kann das besser. Und so weiter. Dann wir ausreden bis zum Bach runter. Wenn wir uns rauswinden wie ein Aal. Und Maria, sie hat einen Auftrag bekommen, wo sie ihr Leben musste auf den Altar legen, ihre Ehre auf den Altar gelegt, ihren Namen, ihren Zusammenhang, die kulturelle Verbindung. Sie hat alles müssen opfern, für den Auftrag entgegenzunehmen. Der Zacharias, der Priester, der im gleichen Kapitel aber vorher erwähnt worden ist, der die ganze Geschichte auswendig kennt hat, wie hat er reagiert auf den Auftrag oder auf den Hinweis, dass seine Frau wird schwanger werden? Eigentlich ungläubig. Und Maria, das einfache, schlichte Mädchen, muss sagen, aus den tiefsten Kasten raus, unbildet vielleicht noch ein gewisses, aber die Bibel hat sie gekannt. Wenn wir ihren Lobgesang anschauen, sind das alles Bibelzitate aus den Psalmen raus und aus den Propheten raus, wo wir einfach sehen, die war in der Bibel beheimatet gewesen. Und er sagt nachher, der Engel sagt zu ihr weiter, und er wird gross sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Das heisst, er gibt ihr dann einen gewissen Ausblick, was die Person, die bei ihr kommt, was ihre Frucht, ihr Kind, ihr Bub, das sie auf die Welt bringt, was er wird sein. Er sagt ihr, das wird der Messias sein. Sohn des Höchsten genannt werden. Das ist im Alten Testament ist über den Höchsten, das ist nicht ein König oder ein Kaiser gewesen, das ist immer Gott gemeint gewesen, das haben sie verstanden. Das ist der Bezug zu Gott. Und von dem her gesehen, hat sie gewusst, von was das der Engel redet. Jetzt möchte ich da noch einen Einschub machen, auch über ein Geheimnis, das im Alten Testament immer wieder war, weil sie das ein gewisses Auto aufschlüsseln. Wenn wir das Buch Ruth lesen, sehen wir dort drin, wo Naomi mit der Ruth zurückgekommen ist von Moabit. Und nachher hat Naomi der Ruth gesagt, dass der Boas ein Löser ist, ein Göll. Wie es im Alten Testament drin war. Das heisst, wenn eine Frau verwitwet ist und nicht ein Nachkommen hatte, hat ein näher Verwandter sie als Ehefrau aufnehmen und mit ihr ein Kind zeugen. Und dann ist der erste Sohn ist in dem Sinn der Erbe worden von dort. Und jetzt passt die Geschichte auch da rein. Und da in dieser Geschichte tut Gott selber den Löser spielen, nicht bei der Maria. Maria ist nicht verwitwet, das ist noch eine Jungfrau, das ist ein Mädchen, ein Jungs. Aber Israel ist eigentlich verwitwet. Und er tut das Bild von Israel in sie projizieren und tut dort den Löser spielen. Ist für mich ganz eindrücklich, wie Gott sich ablässt, erniedrigt und wieder zu dem Volk geht, wo ihm eigentlich den Rücken gekehrt hat, wo von ihm nichts mehr will und fruchtlos dasteht. Menschlich gesprochen, wenn ich es mit dem Bild nehme, ohne Nachkommen. Und jetzt will er innen, will er sie wieder rausziehen aus der Elend raus und will mit ihnen noch Frucht wirken, will mit ihnen Nachkommen wirken. Er wird gross sein oder Sohn des Höchsten und wird gross sein. Ich habe mich gefragt, in was ist der Herr Jesus gross gewesen? Und jetzt könnte ich den ganzen Morgen könnte ich da Aufzählungen machen. Er ist gross gewesen in der Person als Schöpfer und Erhalter vom ganzen Universum. Er hat es geschaffen und dann sagt der Hebräerbrief im ersten Kapitel, dass er es auch erhalten wird. Er müsste einen Augenblick wegschauen und dann würde das Ganze zu den Fugen ausgeraten und würde in einem Chaos hinein das ganze Universum. Er war unvergleichlich in seiner Liebe, der Grösste der Liebe. Er war unvergleichlich und gross im Heil, das er für uns erworben hat. Ich könnte jetzt überall Bibelstellen anfügen, ich will das euch ersparen. Er war gross in seiner Gnade und im Erbarmen. Auch das lesen wir schon im Alten Testament immer wieder, wie Gnade und das Erbarmen Gottes gross war. Und im Neuen Testament, im Herr Jesus, ist das immens gross geworden. Er war mächtig in Kraft und gross als unser guter und treuer Hirte, der uns vermag zu führen an das wunderbare, herrliche Ziel entgegen. Und er wird König sein oder sein Thron wird da sein. Der David Stern schreibt, er wird König sein. Und der Joel hat die Frage schon so ein bisschen in den Raum gestellt, steht er jetzt zu seiner Rechten oder was haben wir vor Augen? Ist es ihn oder ist es alles andere? Und ist er über dein Leben und über mein Leben König geworden? Haben wir ihn zum König werden? Und das ist etwas von dem, was mich immer wieder erschüttert, wenn wir Psyche machen. An den einen Orten ist die Tür offen, wo wir kommen. An den einen Orten sind sie gläubig. Und an anderen Orten wollen sie von dem gar nichts wissen. Nichts. Und dann muss ich sagen, wenn wir uns das vorstellen, dass auch die Personen einmal werden vor ihm niederfallen, ihre Knie beugen und es aber dann heisst, es ist zu spät. Das ist brutal. Aber wenn wir ihn heute schon in unserem Leben zum König gemacht haben und er uns führen darf, über unser Leben kann verwalten, wenn wir unser Leben in der Nachfolge auf den Altar gelegt haben, wie eine Maria, dass wir sagen, Herr, wenn es dein Willen ist, wenn das deine Führung ist, bin ich bereit, den Weg zu gehen. Ich mache mit. Du hast hier meine beiden Hände. Führ du mich, wie du willst. Du hast das richtige Ziel im Auge mit mir. Und er wird regieren über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Das ist die Zukunft. Dann ist Israel wieder vereint, das Haus Jakob, Nord- und Südreich wieder zusammen, wie es angefangen hat, die 12 Stämme wieder vereint und er wird dort das 1000-jährige Reich aufbauen. Aber er ist heute schon, wo er regieren in deinem und in meinem Leben, in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld, wo wir uns bewegen und da will Gott oder möge uns Gnade schenken. Jetzt sehen wir Maria. Wie kann das sein, Vers 34, da ich von keinem Manne weiß? Ganz sachliche, emotionslose Frage, was einfach in den Raum stellt und sagt, ich weiß von keinem Mann, wie soll das gehen? Und jetzt sagt ihr der Engel, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und mir gefällt der Ausdruck wieder, es ist wie eine Doppeldeutigkeit oder wie ein Parallelismus, der da vorkommt. Auf der einen Seite sagt er, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchstens dich überschatten. Und gleich sind es zwei Aussagen. Das über dich kommen ist im Grunde genommen etwas wie von Mann und Frau, wie es in der Ehe passiert, nach dem Heiraten, das normale Zusammenkommen. Und das dich überschatten ist mehr im Zusammenhang schon vom Alten Testament, vom 1. Mose 1, wo der Geist Gottes die Erde überschattet hat, wo es Chaos war, das Tohu Wabohu. Und dann hat er die drei Leben gebracht, er hat Ordnung gebracht. Und jetzt da wieder der Gleich mit der Neuschöpfung im Neuen Testament durch den Herr Jesus, tut er bereits so etwas andeuten. Dass er sie wird überschatten, mit ihrem etwas ganz Neues anfangen, mit ihrem Samen, der dort kommt, mit dem Herr Jesus, einen Neuanfang machen. Und wir dürfen heute in die Geschichte zurückschauen und sagen, es ist so. Auch die Welt, ob sie es wollen oder nicht, mit Ausnahme der Juden, sie tun von der Geburt Jesu, wird zeitachs gerechnet, vor und nach Christus und so weiter. Es ist immer darum gegangen. Er war der Drehangel von der Weltzeit. Ist für mich eindrücklich, ist gewaltig, wie das Gott so in die Wege leiten konnte. Und der Engel sprach, ja, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, darum wird das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Jetzt da ist die NGÜ etwas sauberer geschrieben, weder die Schlachter, oder sagen wir für mich verständlicher, ich würde es so formulieren, vielleicht ist es den anderen so nicht klar. Da ist die Meinung, und ich hatte auch eine Weile vertreten, dass man sagt, die Erbsünde sei durch den Mann weitergegeben worden. Also durch den Vater, durch die Zeugung mit dem Samen, sei die Erbsünde auf die Frau übertragen worden. Und auch wieder der Fruchtenbaum und noch andere, die das ganz klar verneinen und sagen, nein, eine Frau ist schuldig gewesen, das Mädchen ist schuldig gewesen von Anfang an. Aber durch das Überschatten ist etwas anderes eingekommen. Das heisst, er hat nicht nur über dem Samen gewachsen, wo in das Mädchen eingekommen ist, sondern durchs Überschatten hat er auch dem werdenden Kind und nachher dem geborenen Kind, das ist unter dem göttlichen Schatten aufgewachsen und ist darum als sündlos bewahrt geblieben, bis zum Kreuz ans Golgatha. Und das hat das vielen tieferen Gedanken, und das ist in dem Vers 35, ist das so geschrieben, darum wird auch das Heilige, deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Darum wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein, weil der Höchste dich überschattet hat. Und dann ist auch deine Unreinheit, alles ist dort mit eingeschlossen und sie werden das Wunderbares, er wird den Weg können gehen, den Gott für ihn bestimmt hat. Sie fährt nachher weiter und sagt, der Engel, und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wird. Da tut der Engel der Maria noch eine Ermutigung geben. Einfach noch das Zeugnis. Sage, geh zu der Elisabeth, die kennst du, das ist eine alte Verwandte, das ist wie eine Pflegmutter, kannst zu ihr gehen, die ist schwanger geworden in ihrem Alter. Das heisst, es gibt dem jungen Mädchen, gibt das eine Perspektive und wie eine Ermutigung. Wie ein Glaubensakt. Ich werde nachher auf noch ein paar weitere zurückkommen, wo Gott ihnen einfach gegeben, mit auf dem schweren Weg, den er sie führen wollte. Ich werde hier zuerst aber noch eine Geschichte erzählen oder ein Lebensbild vom Charles Stett. Der ist 1860 geboren. Nachher ist er als junger Mann, er war ja Spitzensportler in England, zweimal der Beste von ganz England, hat er sich rufen in Mission und ist nach China. Nach ein paar Jahren ist er auf Indien über in die Mission und dann hat er zu Indien nach etlichen Jahren vernommen, dass in Afrika noch kein Missionar sei. Und dann hat er sich aufgemacht und ist 1910, das heisst, er ist dort bereits 50 war, ist er nach Afrika gezogen und ist dort unter anderem nachher in Kongo gegangen. Und im Kongo inne ist er älter geworden und älter geworden, ist der Erste Weltkrieg schon gewesen. Er ist in der Mission geblieben und da haben seine Zähne angefangen böse. Er hat ein Beiss gehabt wie ein uralter Mann, noch ein paar Profle im Maul und die, die er noch kennt, sind faul gewesen und der Rest ist rausgefallen. Und da sind die Brüder zu ihm gekommen und gesagt, Charles, du musst heim, du musst dein Beisel machen, du musst deine Zähne machen. Und er hat sein ganzes Vermögen, vorher schon Millionen, hat er den Armen vermacht. Da sagt er, nein, ich habe das Geld nicht und ich will nicht auf Kosten der Spender eine Reise machen nach London oder nach England. Wenn Gott will, dass ich meine Zähne machen lasse, dann kann er mir das ganz klar zeigen oder der andere Weg. Sie haben gesagt, du bist ein Anstoss, du bist ein Ärgernis, man kann dir ja nicht mehr zuschauen, nicht mehr zuhören, auch singen hast du ein Problem mit deinem Bein, das du hast. Er hat sich nicht bewegen lassen. Ich habe gesagt, ja, da der Auftrag, ja, von Gott nicht den Auftrag zum Retour gehen. Sein Leben ist auch auf dem Altar gelegen, wie der Maria ihres. Eines Tages kommt der Besuch über, kommt ein Engländer mit drei Trägern und hat gesagt, jetzt habe ich eine Weile gehabt, bis ich zu dir gekommen bin. Ich habe vor anderthalb Jahren den Auftrag bekommen von Gott, ich bin Zahnarzt, verkaufe deine Praxis, gehe in Kongo, der Schallstädt braucht deine Hilfe. Und dann habe ich das Ding verkauft und bin runtergefahren mit dem Schiff und bei Amerika am Anfang ist mir das Geld ausgegangen. Dann musste ich zuerst in Amerika wieder ein halbes Jahr arbeiten, wieder ein bisschen weiter das Geld verdienen, dass ich jetzt zu dir auch reisen konnte mit diesen Trägern. Und dann hat er ihm das Gebiss vor Ort gemacht. Dann hat der Schallstuhl einfach wieder gesagt, so ist Gott. Gott hat mir nicht den Auftrag gegeben, heimzugehen. Er hat vor anderthalb Jahren ihm den Auftrag gegeben, hier runterzukommen. Und weil er gewartet hat, hat er das schöne Erlebnis erleben, wie ihm da Gott geholfen hat, wie er ihn zweckgerichtet hat. Jetzt möchte ich noch die restlichen Mutmacher erwähnen, die da Maria bekommen hat. Den ersten habe ich erwähnt, bei der Elisabeth, wo sie zu ihr gegangen ist. Ich denke, sie hat dort auch andere Unterstützung bekommen. Die beiden Frauen, die Alte und die Junge, haben einander ermutigt, sie haben einander aufs Ziel hergewiesen. Und die Elisabeth hat ihr schon auch einen Rat weitergeben können. Der zweite Mutmacher war der Josef. Haben die geredet miteinander, Maria und Josef? Sie ist nach drei Monaten, als Elisabeth zur Geburt kam, ist sie wieder zurückgegangen. Und dann lesen wir im Matthäus-Evangelium nur, dass der Josef sie hat gedacht, im Geheimen zu verlassen. Ich nehme an, Maria hat mit ihm nicht geredet. Was hat sie sagen? Hat sie sagen, Josef, ich bin vom Heiligen Geist schwanger? Was hat er ihr gesagt? Er hat gesagt, du bist irgendwo so. Das hat es noch nie gegeben, das geht es nicht, vergiss es. Und Maria hat das gewusst. Sie hat gewusst, das muss ich Gott überlassen. Ich habe mein Leben auf den Altar gelegt und da kann er zu meiner Rechtfertigung, muss er die Möglichkeiten ausschöpfen, ich habe keine. Ich muss das so laufen lassen. Und auch da ist sie mir wieder eine immense Ermutigung. Sie hat Kraft gehabt, Geduld gehabt, das Vertrauen gehabt, auf den grossen Gott zu vertrauen und zu warten, dass er die Fäden spannt und dass er die richtigen Weichen stellt. Und dann ist der Engel am Josef begegnet und hat das dem Josef gesagt. Und der Josef war ehrlich und korrekt gewesen. Und dann hat er müssen sagen, wenn der Engel mir das kommt sagen, dann folge ich. Er hat die Frau zu sich genommen, hat sie unberührt gelassen bis zur Geburt. Nachher der nächste Mutmacher waren die Hirten. Wie ist das der Maria angekommen? Sie als, wo weiss, sie hat den Gottessohn unter ihrem Herzen. Sie ist schwanger mit Jesus, mit dem Messias. Und jetzt kommen sie nach Bethlehem und keinen Raum in der Herberge. Was denkt da Mutter? Was ist ihr Empfinden? Also ich könnte mir das einfach bei meiner Frau vorstellen. Das ist eine Katastrophe. Das kann es doch jetzt echt nicht sein. Jetzt habe ich mein Leben auf den Altar gelegt, ich bin den Weg gegangen, jetzt die lange, beschwerliche Reise. Und jetzt sollte ich den Messias in einen Stall auf die Welt bringen und ihn in eine Krippe einlegen, in Windeln gewickelt. Auch da wieder der Weg Gottes. Warum? Für mich ganz klar. Wenn der Herr Jesus in einem Palast auf die Welt gekommen wäre, wäre für die Hirten und für das tiefe Volk die Tür zu gewesen. Aber weil er in einem Stall war das für die Hirten Heimat. Das haben sie gekannt. Und dort haben sie herkommen und sind voll Freude her und haben ihr wieder die ermutigende Botschaft gegeben, die sie von den Engeln gehört haben. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Eine wunderbare Botschaft. Wieder auch dort, weil sich der Herr Jesus den Weg erniedrigt hat, auf die tiefste Stufe, hat er die Tür aufgemacht für jedes. Auch für die, die ganz besonders waren. Die Hirten waren bei einer Gerichtsverhandlung nicht einmal als Zeugen zugelassen. Die sind gerade neben den Zöllnern und Kriminellen sind die Hirten gestanden. Da sehen wir einfach das Denken damals von den Israelis und da hat Gott dafür gesorgt. Der nächste Mutmacher ist für mich nachher noch der Simon und die Hanna gsi, wo sie im Tempel dargebracht haben. Am 33. Tag haben der Simeon und die Hanna beide eine prophetische Botschaft weitergeben. Und immer wieder steht das Gleiche. Wie bei der ersten Begegnung vom Engel, vom Gabriel, steht Maria, behielt diese Worte in ihrem Herzen oder bewegte sie in ihrem Herzen. Und immer wieder ist das geschrieben. Immer wieder hat sie die Worte aufgenommen. Sie hat manches nicht einordnen im Moment, aber später ist es ihr klar geworden. Und dann der nächste oder letzte Mutmacher noch, sind die Weisen aus dem Morgenland. Auch die Heiden, die ersten Heiden, die zum Herr Jesus gekommen sind, noch als Kleinkind vor ihm niedergefallen sind, die Geschenke gebracht haben, ist für Maria wieder eine grosse Ermutigung gewesen. Und so könnten wir die Geschichte weiterfahren. Und ich will mit dem einfach uns allen, mir und euch Mut machen, dass wir unser Leben vorbehaltslos, klar, grundlegend auf den Altar legen und ihm nachfolgen. Dass wir ihn immer vor Augen haben. Und dass er uns zur Rechten steht und dass wir darum werden festbleiben, auch in all den Wirren von der Zeit, wo wir heute drin sind. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank, gerade für das Beispiel, das du uns in der Maria gegeben hast, mit dem ganz besonderen Besuch, der bei ihr alles umkrempelt hat, der bei ihr alles auf den Kopf gestellt hat. Aber sie war bereit gewesen, Herr Jesus, den Weg zu gehen, den du für sie bestimmt hast. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich diesen Weg für uns unfassbar erniedrigt hast, um uns im Endeffekt zu erlösen und um uns mit dem Vater zu versöhnen. Dass wir heute einen offenen Zugang haben zu dir, eine offene Tür in die Gegenwart vom Vater. Herr Jesus, danke vielmals für all das, wo wir jetzt in der Adventszeit wieder daran erinnert werden. Und dass du aber auch uns hilfst, dass wir unsere Lichter leuchten, unsere Lichter auch weitergeben an Menschen, die noch im Dunkeln sind, die hoffnungslos sind, trostlos, dass noch manches den Weg zu dir einschlagen darf. Segne du jedes und bewahre es du in dir. Amen.